Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Wir sind heute bei einer Folge, die nicht sehr spektakulär ist. Von der Nummer her, es ist die 357, aber die vielleicht vom Inhalt her etwas Besonderes bieten kann.
Nicht spektakulär, sagst du? Also ich tue mal ein bisschen Speck an das Takulär daran, denn das ist ja eine 3 plus 2 ist 5 plus 2 ist 7. Da fallen mir so viele Zusammenhänge ein. Also ich finde jede Zahl eigentlich schön und 3, 5, 7 ist eine schöne Zahl. Ich begrüße alle, die uns zuhören.
Ja, auch ich möchte.
Wieso ist das eine schöne Zahl?
Auch ich möchte alle begrüßen, zumal die 3 Einzelzahlen ja alles Primzahlen sind.
Das ist prima.
Also ich begrüße dann ganz einfach, ich habe das nicht gemerkt mit den Primzahlen, sonst hätte ich das natürlich gesagt. Da muss man doch schon aufpassen bei diesen Typen da, mit denen man da diese Sendung macht.
Selbst schuld.
Ich begrüße alle, die uns zuhören, ob sie das mit dem Kopfhörer machen oder mit einem Lautsprecher. Seid gegrüßt. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zugegangen ist, als Sie das gehört haben, was da in Ural passiert ist, als da so ein kleines Bällchen da aus dem Weltall da runtergegangen ist oder über dem Ural irgendwie explodiert ist, weil es ein bisschen zu schnell war in der Atmosphäre und wo dann noch 1200 Leute verletzt wurden. Und das hat mir eigentlich so einen Schauder erzeugt, denn das war ja nicht viel, das war ein 17 Meter Ball, der da runterkam, und es könnte ja auch ganz, ganz anders sein, so wie es ja wohl auch schon passiert ist in der Zeit. Man sagt ja, dass die Dinosaurier durch einen großen Einschlag auf der Erde sterben mussten, ausgerottet wurden, weil dann über, mal so 500 oder 5 oder 1000 Jahre mal die Erde so voll mit Sand und mit Staub war, dass keine Energie mehr auf die Erde kam und diese Tiere eben dann aussterben mussten.
Aber das Leben, das hat überlebt. Das Leben hat überlebt.
Ja, das waren aber dann die kleinen Lebewesen, diese Zehen, die eigentlich, so ist es ja auch, manchmal hört man ja, dass in der Wüste, wo kein Regen ist, plötzlich, wenn da mal ein paar Tropfen runterfallen, alles nach oben schießt. Die warten nur darauf, auf so etwas. Und so gibt es wahrscheinlich auch Lebensformen, die warten darauf, dass sie irgendwann gebraucht werden.
Ja, ich merke heute noch, dass ich von diesen Zehen Lebewesen abstamme. Denn wenn ich runtergucke an mir, ich habe immer noch Zehen. Naja, Entschuldigung. Ja, was wolltest du uns damit sagen, dass wir irgendwann sowieso einen aufs Dach kriegen oder was, weil wir zu blöd sind, unsere Energie darin stecken, dass wir uns gegenseitig bekriegen, umbringen, Raketen bauen, Drohnen bauen, abschießen, abmurksen, abschlachten oder sonst etwas machen, ohne in das Weltall zu gucken, ob da irgendein böser Klumpen auf uns zurast?
Ja, also ich glaube, dass die Natur oder was auch immer einiges in der Hinterhand hat, mit dem sie uns ganz schön bös bearbeiten kann. Und
wir haben bis jetzt Glück gehabt.
Es waren ja tolle Bilder, die man da gesehen hat, die da von Handys aufgenommen wurden, wie da mit einer Geschwindigkeit von 50.000 Kilometer pro Sekunde, stell dir das mal am Nürburgring vor, da fährst du, wie oft fährst du den in der Sekunde dann? Das sind 27 Kilometer, glaube ich, 50.000 Kilometer, da rast du um den Nürburgring rum, so 1000 Mal oder 2000 Mal oder sowas.
Wahnsinn. Bevor du einfliegst.
Das ist Wahnsinn, was noch alles auf uns zukommen kann, von dem wir nichts wissen, Gott sei Dank nichts wissen, aber wo so viel passieren kann, dass wir plötzlich alle nicht mehr da sind. Und das wurde mir so richtig bewusst, als ich das da gehört habe. Und dass dann da ein zweiter hinterherkam.
Ja, Moment, der kam nicht hinterher, der kam aus der Gegenrichtung.
Ja gut, aber der kam zeitlich hinterher. Dass der dann gutwillig da an der Erde dran vorbeiflog, hätte auch anders sein können. Und dann kamen allerdings dann die großen, großen Ideen von den Forschern, die scheinbar Geld witterten. Die DLR ist da dabei und alle wollen sich Gedanken machen, wie wir auf solche Dinge reagieren sollen als Menschen.
Testament machen, was anderes kannst du nicht machen.
Da kommt ein Mond auf uns zu und wir messen das meinetwegen, dass der Mond auf uns zufliegt direkt. Und dann sagt man, ja, da schicken wir eine Sonde nach oben und dann werden wir die bisschen so die Gravitation verändern und mit der kleinen Sonde, das muss man sich vorstellen, und dann fliegt das große Teil an der Erde dran vorbei. Oder wenn das nicht reicht, naja, dann müssen wir eben mit einer Atombombe nach oben und dann wird da, und bei der Geschwindigkeit, wie viel Zeit haben die denn, das zu machen?
Also ich glaube, mit ein bisschen mehr als den 4 Grundrechenarten kann man sich das ganz, ganz leicht vorstellen, dass ein solcher Brocken, der da Tausende von Tonnen wiegt und mit einer solchen irrsinnigen Geschwindigkeit entlang angerast kommt, dass man den nicht mit irgendeiner kleinen Rakete oder irgendeinem kleinen Satelliten, den man da parallel mitfliegen lässt, durch die Gravitation ablenken kann. Da braucht man Jahre dafür. Natürlich kann man ihn ablenken. Natürlich gibt es auch andere Sachen, dass man da ein Sonnensegel hinschickt, das Ding verankert, quasi mit dem Einkaufsnetz einfängt und ein riesen Segel hinten hat. Und die Sonne, der Sonnenwind bremst das Teil oder lenkt es von der Bahn ab oder durch Bremsen und die dadurch stärker wirkende Anziehungskraft der Sonne lenkt ihn dann von der Bahn ab. All das ist möglich, aber das dauert Jahre. Das reicht nicht aus, wenn wir sagen, Mensch, nächste Woche kommt so ein Ding an. Wenn wir das erkennen, dann ist es schon vorbei. Dann brauchen wir nichts machen, dann brauchen wir auch noch nicht mal ein Testament machen. Dann holen wir uns am besten eine Kiste Kölsch und Currywurst und sagen, jetzt machen wir uns noch eine schöne Woche. Mehr kann man heute nicht machen. Wir müssen als Menschen unsere Energie wirklich da reinstecken. Einmal lernen, dass wir zusammenarbeiten müssen. Wir sehen ja schon, dass die USA und Russland das gelernt haben, dass sie allein kaum noch in der Lage sind, so etwas zu machen. Und die Europäer sind auch dabei und so weiter. Eine gemeinschaftliche Raumstation und auch ein solches Projekt ist ein Projekt für die Menschheit, für das Überleben der Menschheit. Das heißt, wir müssen also Beobachtungsstationen im All haben. Wir müssen vielleicht sogar auf dem Mond sowas haben. Und wenn wir dann mit unserer heutigen Technik, ist es möglich, den Himmel kartografieren und Millionen, Milliarden dieser Kleinstbrocken, die da durch die Gegend zischen, aufzeichnen mit ihren Bahnen und diese Bahnen berechnen und dann rechtzeitig in der Lage sind zu erkennen, wann uns ein solches Gestein gefährlich werden könnte, dann, wenn wir dann noch Jahre Zeit haben, dann können wir etwas tun, dann können wir hinfliegen, dann können wir mit minimalen Kräften, mehr haben wir heute noch nicht, so etwas tatsächlich von der Bahn ablenken, weil die Zeit da ist. Und wenn wir mehr Kraft hätten, dann könnten wir auch in kürzerer Zeit das ablenken, aber dazu sind wir noch nicht weit genug. Nur was machen wir?
Willst du einem Brocken, der auf uns zukommt mit 50.000 Kilometer pro Sekunde, dem willst du entgegenfliegen und dann willst du da drauf landen oder was?
Wenn der in 5 Jahren hier ist, da kann man doch irgendetwas machen. Ich habe ja eben gesagt, Sonnensegel daran
binden. Ja, wenn der so schnell ist, dann fliegst du dem entgegen und dann weichst du dem aus oder irgendwie und dann wie kommst du denn auf den drauf, wenn der so schnell ist? Ist dann
zuck, ist an dir vorbei. Fliegt ja in einer mehr oder weniger elliptischen Bahn in der Regel durch das All. Um die Sonne letztendlich irgendwo. Und du fliegst dem nicht entgegen, du fliegst dem von der Seite irgendwie auf ihn zu, so wie es am geschicktesten ist, wie du am wenigsten Energie brauchst, wie du die kürzeste Zeit brauchst bei geringstem Energieeinsatz. Und fliegst nicht entgegen und machst eine Vollbremsung. Das ist ja irre. Nein, da sind deine Vorstellungen vollkommen falsch.
Gut, da kommst du von der Seite. Und dann kommst du von der Seite und dann macht der Futsch und ist an dir vorbei. Mit deinem langsamen Weltraum-Shuttle.
Mein langsames Weltraum-Shuttle, das macht auch 30.000 Kilometer pro Stunde, mindestens. Und ich kann das sogar noch...
In die andere Richtung, mit welcher Energie?
Ich glaube nicht, dass wir darüber diskutieren können. Also die Himmelsmechanik hat ihre eigenen Gesetze und es ist überhaupt kein Problem, solche Geschwindigkeiten durch Ausnutzung von Gravitation von Planeten oder von der Sonne auch zu erreichen. Das ist ein reines Rechenexempel und wenn man eine Bahn gefunden hat und kann dann durch die Gravitation von Himmelskörpern, die eigenen zur Beschleunigung nutzen, dann kommt man auch auf diese Geschwindigkeiten. Also hier sehe ich nicht das Problem. Ich sehe das Problem, dass wir nicht in der Lage sind, diese Dinge alle zu erfassen, um rechtzeitig Gegenmaßnahmen treffen zu können. Das ist es.
Das ist einfach zu mächtig und es ist einfach zu groß und es ist energetisch überhaupt nicht abzusehen.
Ja, was willst du denn machen? Den Kopf in den Sand stecken?
Ich kann nichts machen.
Ich möchte aber lieber forschen, möchte lieber gucken, möchte lieber beobachten, möchte lieber Ideen entwickeln und möchte dann etwas tun. Das ist immer noch besser, als abzuwarten, bis mir so ein Ding auf den Dez fällt und es ist Feierabend.
Du wirst feststellen, wenn du darüber nachdenkst und da realistisch bleibst, wirst du feststellen, dass du gar nichts machen kannst.
Falsch. Gut. Aber es ist ein interessantes Thema. Wir sind gegensätzlicher Meinung. Ich will überleben. Bei dir habe ich den Eindruck, dir ist es egal.
Nee, ich habe auch im Moment die Nase ziemlich voll und ich könnte so einen Automaten gebrauchen, der so mit Papier unter meiner Nase so automatisch immer läuft.
Das brauchst du nicht mehr. Wenn dieser Asteroid kommt, den du da besprochen hast, brauchst du auch kein Papier mehr für die Nase.
Genau. Vielleicht wäre ich dann dem Asteroiden dankbar.
Eine ganze Menge Zuhörer waren uns dankbar, dass wir die Sache mit der Aftergets thematisiert haben. Und ich habe jede Menge Informationen bekommen auf unterschiedlichen Wegen zu der Situation. Sehr viele Zuhörer haben sich tatsächlich an die Gets gewandt und haben denen die Meinung geschrieben, Kinder, so geht das nicht. Ich habe einen Brief zum Beispiel, den ich ganz gern vorlesen möchte. Der Absender, da steht nicht drauf, wie die Firma oder sowas heißt. Das sind oben drei Bildchen, ARD, ZDF, Deutschlandradio, die Logos und darunter unterm Strich steht Beitragsservice. Das ist auch schon alles. Und die Anschrift und eine Telefonnummer, eine kostenpflichtige natürlich. Denn von
6 Cent, glaube ich.
6,5, ne? 6 Cent, denn von den minimalen Gebühren, die wir zahlen, muss man natürlich dann auch noch über die Kosten, wenn jemand anruft und sich beschwert oder Informationen haben will, noch was zusätzlich sagen. Und dann steht dann, sehr geehrter, vielen Dank für Ihre Mitteilung. Sie teilen uns mit, dass Sie Ihre Rundfunkbeiträge unter Vorbehalt zahlen möchten. Punkt. Rechtsgrundlage für die Erhebung des Rundfunkbeitrages ist Artikel 4 in Klammern Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, Klammer zu, des Staatsvertrags über den Rundfunk im Vereinten Deutschland vom 31.08.1991, zuletzt geändert durch den 15. Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge vom 15. bis 21.12.2010. Also an der Stelle fühle ich
2010?
Mich schon, an der Stelle fühle ich mich schon mehr als verarscht. Habe ich als Bürger nicht das Recht zu verstehen, was sie mir schreiben? Müssen die mir so einen kryptischen Mist schreiben? Soll ich jetzt irgendwie den ganzen Quark heraussuchen oder sowas? Was ist damit eigentlich gemeint? Was sind da für Nachträge, Gesetze oder sonst was? Wieso gehen die auf ein Gesetz von 1991 zurück, wenn sie jetzt irgendwas von mir haben wollen? Beziehungsweise, wenn ich ihnen jetzt schreibe, ich zahle unter Vorbehalt. Aber es wird ja noch lustiger. Der nächste Absatz, der Rundfunkbeitrag ist gesetzlich festgelegt. Das ist eine tolle Mitteilung, aber da war ein kluger Mann dahinter, vielleicht auch eine kluge Frau. Eine Zahlung unter Vorbehalt können wir daher nicht akzeptieren. Das finde ich jetzt natürlich toll. Nur, was heißt das? Wir können eine Zahlung nicht akzeptieren. Das heißt, die wollen das Geld nicht. Wenn ich denen das jetzt schicke, was machen die denn dann? Schicken sie mir es zurück? Das wäre doch eine schöne Sache. Was steht denn jetzt da drin? Können wir nicht akzeptieren. Die akzeptieren eine Zahlung nicht. Die Sache mit dem klugen Mann oder der klugen Frau muss ich hier wieder zurücknehmen. Nächster Absatz. Beachten Sie bitte den aktuellen Kontostand. Das Beitragskonto weist einschließlich 03/2013 einen offenen Betrag von 53,94 Euro auf. Diesen werden wir im Lastschriftverfahren einziehen. Moment mal, die akzeptieren den Betrag nicht, aber sie ziehen ihn ein. Sie können die Zahlung nicht akzeptieren, aber sie holen sich die Zahlung. Gut, also ein bisschen widersinnig ist ja ganz schön. Das war, glaube ich, so um die Karnevalszeit, als das geschrieben wurde. Lassen wir es mal einfach so, wie es da ist. Und dann geht's weiter. Für Ihre Unterlagen haben wir die Daten des Beitragskontos zusammengestellt. Ist alles korrekt? Fragezeichen. Falls nicht, teilen Sie uns Ihre Änderungen bitte mit. Gerne auch telefonisch, also kostenpflichtig. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio. So, was heißt denn das jetzt? Wenn ich doch sage, ich bezahle dir die Rechnung, wütend, ich bezahle dir die Rechnung traurig, ich bezahle dir die Rechnung stinkig, ich bezahle dir die Rechnung gerne, ich bezahle dir die Rechnung unter Vorbehalt, das ist meine Aussage, ist meine Sache. Hier geht es aber darum, dass genau dieses Gesetz, was da so kryptisch angesprochen wurde, dass dieses Gesetz ja offensichtlich nicht dem Grundgesetz entspricht, dass hier die Länder ihre Gesetzgebungskompetenz bei weitem überschritten haben, sondern sie haben hier in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes eingegriffen. Das, was hier passiert ist, ist wahrscheinlich eine Sache, die nur der Bund hätte in dieser Art festlegen können, dieses Gesetz. So, und wenn ich jetzt sage...
Und das wird man ja wahrscheinlich, in einigen Sachen juristisch aufarbeiten, denn da laufen ja einige Sachen und es wird wahrscheinlich zum Verfassungsgericht gehen.
Ich vermute das, ja.
Und was die da daraus machen, das wird man schon mal sehen, denn es geht ja wohl nicht, dass jemand, der überhaupt kein Recht hat, abzubuchen, plötzlich
dürfen
abbuchen.
Dürfen die Kassen das Geld eigentlich ausliefern? Gibt es da eine richtig geregelte Rechtsnachfolge? Nee,
Moment, das muss man ja erstmal sachlich aufarbeiten oder so etwas. Was hier ja jetzt passiert ist, das ist, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach um ein Gesetz geht, welches nicht dem Grundgesetz entspricht, welches nicht so sein darf. Also ein widerrechtliches Gesetz. Ich meine, das kennen wir in Deutschland, das hat Tradition, das wird immer öfter gemacht. Regulativ ist dann das Bundesverfassungsgericht. Und wenn ich sage, ich zahle unter dem Vorbehalt, dass ich das Geld zurückfordere, wenn sich rausstellt, dass dieses Gesetz wieder so beschissen gemacht worden ist, wie viele andere auch, also falsch ist und gekippt wird, dann ist es meine Entscheidung. Und da redet mir ein solcher Dödel da nicht rein, egal ob er da oben Logos von ARD, ZDF und Deutschlandradio hat, sondern das ist meine Entscheidung, wie ich zahle. So, und jetzt aber zu dem, was ihr da gesagt habe. Da kann ich auch etwas dazu sagen. Ich habe ehemals vor vielen, vielen Jahren der Getz eine Einzugsermächtigung erteilt. Und letzte Woche wurde von meinem Konto ein Betrag abgebucht, exakt auch in dieser Höhe, die ich hier hatte. Und da stand nichts anderes drauf als ARD, ZDF, Deutschlandradio, Beitragsservice. Denen habe ich niemals die Erlaubnis erteilt, von meinem Konto etwas abzubuchen. Das machen die jetzt einfach. Warum auch immer, aus eigener Machtherrlichkeit heraus. Nur, das Problem ist noch was ganz anderes. Der Heinz hat es im Hintergrund eben schon gesagt. Meine Bank, die hat von meinem Konto mein Geld genommen und hat es denen überwiesen. Gut, ich habe es längst zurückgeholt, ist ganz klar. Mit welchem Recht? Nun könnte man sagen, gut, das ist ja nun hier diese Aftergets und bla bla bla. Aber ich habe Firmenkontakte seit über 25 Jahren, zu einem Unternehmen, was vergangenes Jahr den Namen etwas geändert hat. Ein Namenszusatz ist weggefallen, einer ist dazugekommen. Es ist die gleiche Firma, stellt die gleichen Produkte her, hat die gleichen Mitarbeiter und jede Menge andere Sachen. Und diese Firma hat, nachdem sie den Namen geändert hat, versucht, von meinem Konto etwas abzubuchen, weil ich wieder Sachen gekauft habe. Und das hat meine Bank nicht gemacht. Da haben die dann nachgefragt, haben gesagt, hier, hör mal, warum kriegen wir kein Geld mehr von dir oder was? Und habe ich gesagt, weiß nicht, kann nicht sein. Bei der Bank nachgefragt, haben die gesagt, die haben ja den Namen geändert. Und da habe ich gesagt, ja, aber das ist doch das gleiche Unternehmen. Ihr seht es doch, die gleiche Kontonummer, alles das gleiche. Ja, aber die haben den Namen geändert. Da musste eine neue Ermächtigung und sowas. Ich habe gesagt, Kinder, das ist doch Kinderei, das ist doch Quatsch. Ich sage doch, ja, das ist alles richtig. Nein, die Bank hat darauf bestanden. Also musste ich da Zettel ausfüllen und hin und her und habe dann meinem Lieferanten den geschickt und bei der Bank wurde der hinterlegt. Und dann waren sie wieder bereit, von meinem Geld denen etwas, ja, sich holen zu lassen. Da hat die Bank sich auf die Hinterbeine gestellt. Hier in dem Fall, was ist hier passiert, macht sich meine Bank jetzt zum Büttel eines, naja, quasi Staatsunternehmens, einer Organisation, die für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten Geld eintreiben soll. Ist das vorauseilender Gehorsam? Wer hat verdammt nochmal das Recht, an mein Konto zu gehen, ohne meine Einwilligung? Und wieso macht meine Bank da mit?
Ist ja, hallo, Wolfgang, ist ja keine richtige Staatssache, sondern das ging ja nicht durch den Bundestag. Das ist eine Ländersache und die können eigentlich gar keine Gesetze.
Ja, solche Gesetze jedenfalls nicht.
So ist es doch. Solche Gesetze nicht. Und das wird sicherlich noch rauskommen, wenn da genügend geklagt wird, das passiert ja gerade, und wenn es zum Verfassungsgericht kommt.
So, aber unbeschadet dessen, ich werde auch gegen meine Bank vorgehen. Ich halte das, was hier geschieht, für eine Veruntreuung. Vor allen Dingen aufgrund des vorausgegangenen Erfahrungsschatzes, den ich mir aneignen durfte, dass die Bank in einem anderen Fall, der genauso lag oder sehr ähnlich lag, gesagt hat, nee, wir zahlen nicht mehr. Hier wird plötzlich gezahlt. Oder ist das vielleicht der Vorbote, dass künftig auch das Finanzamt ohne rechtliche Mittel, also ohne Pfändungs- und Überweisungsbeschluss oder ähnliches, auf mein Konto zugreifen kann. Vielleicht dann auch noch die Verbandsgemeinde, weil ich ein Knöllchen nicht bezahlt habe. Die könnte dann genauso zur Bank gehen und sagen, hör mal, ich habe den von dem zu kriegen, wir kennen uns doch, ich bin doch hier so halb der Staat, gib das Geld her. Was geschieht hier eigentlich? Es ist schon ein bisschen unglaublich, was hier zusammenarbeitet. Dabei bin ich der die Bank am Leben erhält, der die Bank bezahlt, der diese blödsinnigen Gebühren, die Kontogebühren bezahlen muss und sowas. Und die Bank ist letztendlich ein Auftragnehmer von mir und veruntreut mein Geld. Das wird Konsequenzen haben.
So, jetzt gib mal Acht. Wenn du das so nimmst, dann müsstest du eigentlich zur GEZ fahren, nach Bocklemünd, Köln-Bocklemünd, müsstest dein Bargeld dabei haben und müsstest sagen, hier bin ich möchte gerne meine Schulden bezahlen. Dann werden die dir sagen, so nicht. Du kannst hier kein Bargeld abgeben. Du musst das Ganze überweisen. Warum eigentlich? Bargeld ist doch Bargeld. Bargeld ist gesetzliches Geld.
Du musst doch gehen. Ja, die haben irgendwo in ihren Bestimmungen drinstehen, dass sie nur Überweisungen entgegennehmen. Also gesetzliches Zahlungsmittel. Gesetzliches Zahlungsmittel nehmen Sie nicht mehr entgegen. Das gibt's ja auch in anderen Bereichen. Aber sollte ich in der Nähe sein, das ist sowieso mein Plan, dann werde ich mein Geld da hinlegen. Und wenn Sie es nicht haben wollen, dann habe ich meiner Bringepflicht Genüge getan. Und sollte eine Mahnung kommen, dann werde ich Ihnen mitteilen, dass ich es hier bei mir hinter der Haustür liegen habe und Sie mögen es bitte abholen. Ein zweites Mal komme ich nicht dahin. Aber das ist jetzt eine ganz andere Sache, weil unser Staat ja versucht, letztendlich nach meinem Eindruck, Bargeld langfristig gesehen abzuschaffen. Die Polizei darf kein Bargeld mehr annehmen. Die sagt mir, hast du Kreditkarte? Sonst musst du überweisen. Ja. Bargeld lehnen die rigoros ab, wenn ich zu schnell gefahren bin oder sonst was. Und auch in anderen Bereichen ist das so. Also dem Staat wäre nichts lieber, als wenn alles Geld vom Arbeitgeber aufs Konto kommt und von dort aus alles nachweislich dann weiterverteilt würde. Dann könnte er wirklich bis auf den letzten Cent kontrollieren, woher ich Geld bekomme, wohin ich Geld gebe. Und einen solchen Überwachungsmoloch, dem muss man letztendlich entgegenwirken. Aber ich habe ja schon darüber berichtet, es gibt ja die Tendenz und den Trend zum Internetgeld. Und dem würde ich weiter unterstützen. Nur in dem Fall hier nochmal gesagt, man soll sich von einem solchen Schreiben dieser Aftergates wirklich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wie ich bezahle, entscheide ich selbst. Wichtig ist nur...
Jetzt lass doch mal den Heinz dran. Du wolltest eine kurze Nummer machen. Jetzt haben wir diese GEZ schon wieder zu gut. Handeln.
Naja. Also von mir können Sie kein Geld einziehen. Ja? Ich habe dem Verein früher auch schon nicht getraut. Wenn, dann beweise ich denen das Geld. Habe jetzt dieses Protestschreiben, den Verein schreiben, Rückschein, sollte man schon machen, geschickt. Und habe nichts darauf gehört. Ich werde natürlich die Rechnung, die gekommen ist, bezahlen, um mich nicht ins Unrecht zu setzen, allerdings unter Vorbehalt.
Genau. Man sollte auf die Überweisung aber auch draufschreiben, wenn man es überweist, unter dem Vorbehalt der Rückforderung. Mhm.
Und ich warte drauf auf das Geld. Und wenn es plötzlich nicht mehr kommt, weiß ich, dass ihr...
Oh, dann gehst du auf die Domplatte singen.
Ach, du meinst, weil du daran partizipierst, an diesen Gebühren.
Mhm. Ja,
bei uns ist das, was der Wolfgang Rudolfs eben sagte, alles zieht sich mehr ins Internet zurück, auch der Zahlverkehr. Auch unsere Daten landen ja alle im Internet. Sogar die Daten unserer Stromzähler. Das Ganze, die Frage ist, so fragen sich die Sicherheitsforscher der Universität Saarland, was kann ich mit einem intelligenten Stromzähler machen, wenn ich Missbrauch treiben will? Kann ich damit irgendwas über die Privatsphäre der Bewohner erfahren? Das ist der Negative. Auf der anderen Seite ist Smart Grid natürlich auch eine Herausforderung. Also der intelligente Zähler, das vernetzte Energiesystem oder ja, so kann man es wohl am besten nennen. Da hat der VDE ein Positionspapier geschaffen und hat versucht klarzustellen, welche Konzepte, Architekturen und Technologien man brauchen sollte oder braucht, um wirklich ein energieeffizientes Netz aufbauen zu können. Also nicht nur den Zähler ablesen, sondern auch steuern, welche Energieflüsse wie, wann, wohin fließen müssen. Bisher gibt es ja die Netzbetreiber, die im Prinzip nur den Strom einfach zur Verfügung stellen. Man nimmt ihn ab oder nimmt ihn nicht ab. In der von der VDI definierten Smart Grid Architecture Modell geht es etwas weiter. Die sagen, sie wollen standardisierte Schnittstellen zwischen den einzelnen Komponenten, die alle an dem Energieverteilsystem, also mit dem Energieverteilsystem in Wechselwirkung stehen. Das geht also vom Kraftwerk bis letztendlich auch zu der Schreibtischlampe, die man ein- und ausschaltet. Oder eben zum Zähler, die Schnittstelle zum Haus. Dazu gibt es ja natürlich erstmal Technologien, die man braucht, wie die Informationen verteilt werden. Die sind bekannt, Powerline, DSL, Funksystem, was man immer da machen möchte. Aber die zwischen den einzelnen Punkten sollte man nach Einschätzung der Fachleute, standardisierte Schnittstellen schaffen, damit beliebige Betreiber an jeder beliebigen Stelle ihre Dienstleistung erbringen können. Denn das ist noch eine andere Sache, die sagen. Die Netzbetreiber haben ja heute wirklich nur die Verteilaufgabe. Vieles andere wird durch Regulierungsbehörden erledigt oder vorgegeben. Die Frage ist bei so einem intelligenten Netz, welche Marktmechanismen gibt es da oder sollten wie geregelt werden, damit eventuell die Netzbetreiber eine größere Verantwortung bekommen und damit auch für einen besseren Energiefluss sorgen können. Also im technischen Hintergrund sagen die VDE-Leute, standardisierte Schnittstellen zwischen den einzelnen Komponenten des Energieinformationsnetzes, das ist ein wunderschönes Wort, die ja überall verteilte Komponenten haben, wie gesagt, vom Kraftwerk bis zum Zähler. Und auf der anderen Seite, welche Aufgaben sollen die Netzbetreiber wirklich übernehmen, damit das Grid dienstleistungsorientiert ist, damit es für den Verbraucher vernünftige Energiepreise liefert und damit die Befürchtungen der Saarbrücker Forscher, dass man Missbrauch mit den Daten treiben kann, einfach ausgeschlossen werden. Ein interessanter Ansatz. Die EU ist an, das ist die schlechte Nachricht vielleicht, die EU ist daran, eine einheitliche Plattform zu definieren, also ein, wie man es von denen kennt, irgendeinen rechtlichen Rahmen dafür zu schaffen. Wie erfolgreich das sein wird und wann es sein wird, weil es eben EU ist, weiß man nicht. Aber bevor wir ein intelligentes Netz kriegen oder ein Smart Grid kriegen, wie es ja auf Neudeutsch heißt, ist...
Heben wir den Daumen.
Sind wir soweit, dann heben wir den Daumen. Dann breche ich hier einfach ab. Also wir heben den Daumen, dass wir bald ein smartes Grid haben.
Ja. Und wir gehen dann nochmal zu einem Thomas Ritter in seinen Shop und gucken, was er Neues gebracht hat und ob uns da das eine oder das andere gefällt. Und was machen wir noch, Wolfgang?
Oh, wir bestellen immer viele Grüße, das haben wir lange nicht mehr gemacht.
Viele Grüße, ja. Und damit sind wir eigentlich Daumen hoch am Ende unserer Sendung angekommen. Sie sollte eigentlich ganz anders aussehen,
wie immer.
Wurde aber gut.
Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Und tschüss.
Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.